95 Worlds of People.
Unknown Season 20.
Presented by Steiermärkische Sparkasse. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 20 der Karriere- und Werdegang-Podcast ist präsentiert von der Steiermärkischen Sparkasse zum 200. Geburtstag. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts.
Und mein 17. Gast in Season 20 ist Wilhelm Brath, Head of Security Servicing and Solutions bei der Erste Group Bank und seit 1986 schon in diesem Institut tätig. Lieber Wilhelm, lieber Willi, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Ja, lieber Christian, danke für die Möglichkeit, heute hier zu sein. Und es freut mich insbesondere, dass wir uns beide heute hier sehen, da wir beide auch schon eine lange Vergangenheit haben, insbesondere bei der Einführung von damals relativ neuen Finanzinstrumenten.
Elektronischen Finanzinstrumenten. Und wir haben das dem Podcast vorab gesprochen, glaube ich, im Vorjahr irgendwann bei einer Feier von der ÖKB CCPA. Die haben da ihren 20er gefeiert. Und da habe ich dich dann angeredet, dich doch gerne mal als Gast zu haben. Lieber Willi, alle nennen dich Willi. Das heißt, die Folge heißt Wilhelm Brath, auch für Google. Aber im Gespräch bleiben wir der Willi. Und ich habe die Einsteigerfrage für alle. So auch für dich. Darf ich dir Süßes oder Salziges anbieten, Mannerschnitten oder Soletti?
Da nehme ich das Salzige.
Einmal Soletti an dich.
Von dir.
Von dir, yes. Endlich mal wieder einer aus dem Handel, aus dem großen Wertpapierbereich. Ja, wir haben das Jahr 1986 angesprochen. Du bist in Wahrheit nächstes Jahr 40 Jahre im Institut. Ich erinnere mich gut an diese Zeit zurück. Damals ist es in Wien gerade losgegangen, 85, super Börsejahr. Was hat dich inspiriert, ins Bankengeschäft damals als junger Bub zu gehen und was waren deine ersten Aufgaben in der Bank?
Ja, inspiriert hat mich insbesondere auch meine Zeit in der Handelsakademie, wo ich ein bisschen hineinschnuppern konnte. Ich kann mich nur erinnern, es war besonders lustig, wir haben einen Ausflug gemacht mit der Schule und haben die Wiener Börse besucht.
Also die auf der Ringstraße.
Die auf der Ringstraße, ja. Also wirklich die Präsenzbörse. Ja. Und damals gab es ja auch schon einige Filme über Börsen in Amerika, in London. Und dann habe ich die Börse in Wien gesehen, wo ungefähr 5 Leute fahrt herumgestanden sind und haben mir gedacht, na, den Job würde ich nie haben.
Ja, das war damals wirklich ein bisschen traurig, wenn man die Filme vorher gesehen hat.
Ne? Ja, genau. Und aber dann habe ich mich halt doch damit ein bisschen näher beschäftigt mit der gesamten Materie und habe mir gedacht, naja, das gesamte Thema rund um das Wertpapiergeschäft ist doch etwas ganz Interessantes und das hat mich dann auch bewogen, dass ich dann Bewerbungen geschrieben habe zu mehreren Banken, ziemlich neutral gehalten, aber schon so ein bisschen Tendenz, Wertpapier würde mich halt besonders interessieren. Naja, und ich habe dann eben 2 Angebote bekommen von der ersten österreichischen Sparkasse.
Kasse, genau, mit C.
Zasse. Mit C und ja. Noch ohne Bank.
Ja, genau.
Und eins war eben für die Wertpapierabwicklung und eins war für die damals sogenannte Wertpapierportfolioberatung, in der eigentlich das Wertpapiergeschäft damals beheimatet war. Anlageberatung, Vermögensverwaltung, Research war angesiedelt und für diese Option habe ich mich damals entschieden.
Und bei euch angesiedelt waren auch Namen, die tun jetzt nichts mehr zur Sache, die sehr stark mit dem Schulungsbereich zu tun gehabt haben. Ich kann mich dunkel erinnern, dass ich dich irgendwann einmal als knapp Älteren in einer, damals beide urjung, in einem Schulungsbereich auch gehabt habe. Damals für irgendwas Portfolio-Management in meiner Ausbildung.
Ja, naja, ich habe mich dann, und zwar das war dann in den späten 80er Jahren, als das Thema Derivate auch in Europa aufkam. Damals war ja die DTB, die damals die erste voll elektronische Termin- und Optionenbörse gemacht hat. Und dann kam eben auch bei uns in Österreich das Thema, naja, dann kriegen wir halt unsere ÖTOP, die österreichische Termin- und Optionenbörse. Die es heute auch inzwischen nicht mehr gibt.
Leider, ja.
Aber damals habe ich mich eigentlich auf diese Instrumente spezialisiert und war bei uns in der Bank einer der ersten, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Und wie es dann eben dazu kam, dass diese Börse ins Leben gerufen wurde oder das Projekt, die Vorbereitungsphase, war ich eben einer der in das Projekt seitens der ersten österreichischen entsandten Mitarbeiter und habe in dem Zusammenhang auch die gesamten Mitarbeiter-Schulungspakete entworfen und dann Schulungen für den Vertriebsmitarbeiter auch dann selbst gehalten.
An das kann ich mich noch gut erinnern. Das heißt, wenn du die Schulungsunterlagen quasi selber geschrieben hast, muss das woanders irgendwo gelernt haben und das wird in Deutschland gewesen sein,
oder? Ja, also wir waren damals auch sehr oft unterwegs, waren in Deutschland bei befreundeten Banken, ich kann mich nur erinnern, wir waren bei Trinkaus, Burkhardt, Commerzbank, also bei den damals großen Playern auf der DTB, wo wir uns ein bisschen angeschaut haben, wie schaut denn dieses voll elektronische Geschäft eigentlich aus. Wir waren es ja doch noch alle gewohnt, es gibt die Präsenzmärkte. Mhm. Und da war eben erstmals, wo die Händler wirklich nur vor den Schirmen gesessen sind und es eigentlich keine Präsenz und keine Telefonabsprache mehr gab, sondern eigentlich fast alles nur mehr oder alles nur mehr elektronisch gelaufen ist.
Hast du im Rahmen deiner ersten Tätigkeiten in der ersten, also ich kürze das jetzt ab, auch noch einmal im Sinne irgendeiner Job-Rotation an der Präsenzbörse agiert?
Agiert selber an der Börse. Also ich selber war nie ein Präsenzbörsenhändler. Ja. Also an der Börse selber war ich nicht. Ich war sehr wohl das ein oder andere Mal mit den Kollegen am Parkett selber, habe sie begleitet heute, ein bisschen auch das Ganze angesehen im Prinzip, aber habe es nie selber an der Präsenzbörse gehandelt.
Dann gehen wir nochmal zurück in die späten 80er und den Beginn der elektronischen Börsen, auch in Österreich. Du hast das skizziert, die ÖTOP damals parallel zur Wiener Börsekammer gemacht. Mehrere Banken haben sich da zusammengeschlossen und du warst für die erste da. 1991 ist dann losgegangen, irgendwie auch ein Zeitzeuge der ATX, dieser Phase, wo nach den IPOs von 87 Verbund, 88 OMV, 89 EVN, wenn ich es jetzt richtig habe, das notwendig war, dass man einen professionalisierten Handel hat. Hat man die Elektronik dazu auch gebraucht, nehme ich an, oder?
Auf alle Fälle. Also ich kann mich noch erinnern, wie ich wirklich begonnen habe und in den Jahren, bevor das passiert ist, diese Elektronisierung und diese elektronischen Börsen gemacht worden sind, da hat es ja einen Einheitskurs gegeben. Sprich, der Händler ging an die Börse und dort wurde für die meisten Aktien ein Kurs am Tag gebildet. Der Fließhandel war das, was 3-4 Kurse gegeben hat. Mhm. Und dann kam der Händler, wie gesagt, zurück von der Börse und da haben wir erfahren, wie der Kurs des Tages war. Mit dem Aufkommen der Derivatinstrumente war ein solcher Handel natürlich nicht mehr möglich. Damals hat auch begonnen schon die Zeit des außerbörslichen Handels, wo die Wertpapiere und auch damals schon die Optionsscheine außerbörslich quotiert worden sind.
Riesenphase, ja. Ende der 80er, ne? Mit Mike und Co. Ne?
Genau so ist es. Ich kann mich erinnern, die lustigen Produkte, die wir damals generiert haben, die Shorties.
Genau.
Das war schon der Vorläufer eigentlich Instrumente, wie sie an der Termin- und Optionenbörse auch gehandelt wurden im Prinzip. Und mit der Einführung dieser standardisierten Instrumente war es natürlich auch notwendig, dass man den Präsenzhandel oder die Aktienbörse eigentlich auch lauffähig gemacht hat und eigentlich den Handel an dieselbe Zeit angepasst hat, wie es auch an der Termin- und Optionenbörse Usus war. Mhm. Und das war damals, also wenn ich mich richtig erinnere, irgendwann zwischen 9 und 16 Uhr, wo es dann einen entsprechenden Handel gab. Mhm. Und ich kann mich ja nur erinnern, wir haben ja gestartet an der ÖTOP, glaube ich, mit 5 Titel. Genau. Auf welche Optionen verfügbar waren.
Das waren die größten 5 Aktien. Heute würde man sagen ATX5, der ist aber erst 2004 dann gegründet worden und hat damit nichts zu tun gehabt. Aber ich kann mich auch noch erinnern, dass wir irgendwann in meiner Zeit, also in deiner Zeit auch um 13.30 Uhr Schlusskurse in Wien gehabt haben.
Ja, genau.
So ganz früher. Das
genau.
Undenkbar das war, irgendwie. Ne?
Das war eben das, wo wirklich die Kurse dann um die Zeit gebildet wurden.
Das hat man dann in die Filiale ausgehängt am Nachmittag für die Kunden, die sie interessiert hat. Der Handel mit elektronischen Produkten. Warst du selber mal Händler oder Market Maker auch?
Ich habe selber eine Zeit lang auch, Market Maker in dem Sinne war ich eigentlich nie, habe eine Zeit lang auch im Handel gearbeitet. Ja, und habe so, aber das war noch eine Zeit eben bevor die elektronischen Börsen aufkamen. An den elektronischen Börsen selber habe ich nicht direkt gehandelt als Händler, sondern habe dann im Laufe meiner Karriere die verschiedensten Wege eingeschlagen. Wie gesagt, war eben für die ÖTOP-Implementierung, für die Produkteinführung in der ersten österreichischen damals zuständig. In der letzten Phase habe ich die Gesamtprojektleitung gemacht.
Implementierung heißt auch das schwedische OM-System irgendwie.
Das war auch Bestandteil, das System selber, das wir damals gekauft haben. Ich kann mich erinnern, es war von Front Capital Systems, haben wir uns für die Handelsplattform entschieden. Interessant deshalb, weil damals gab es als Geschenk einen Schirm, den habe ich heute noch, das war der beste Schirm, den ich je gehabt habe.
Ja, Schirm, was der hält heute noch. Schirm, Hatchen und alles mögliche, der OM-Schirm. Ja. Gut, also wir gehen in den 90ern weiter. Risikomanagement, wenn ich mich recht entsinne, ist dann immer stärker auch zu deiner Aufgabe geworden in der Bank.
Ja, also es hat sich ja dann auch gezeigt, ich meine, zu der Zeit, wo ich begonnen habe, gab es weder ein Riskmanagement noch eine Compliance-Abteilung an, sondern es gab eine Handelsabteilung und dahinter eine Abteilung, die das Ganze abgewickelt hat. In den 90er Jahren mit Aufkommen des größeren Handels auch, kam dann auch die Notwendigkeit, das war damals noch nicht regulatorisch getrieben, sondern einfach aus der wirtschaftlichen Notwendigkeit heraus, das Ganze etwas zu kontrollieren. Also eine unabhängige Kontrollinstanz zu machen.
Innerhalb der Bank.
Innerhalb der Bank, das war ja auch damals noch innerhalb der Handelsbereiche angesiedelt, wo man sich überlegt hat, naja, eigentlich sollte man am Tagesende wissen, was hat man eigentlich verdient, dass man halt eine Ertragsrechnung auch auf täglicher Basis versucht hat aufzubauen und auch eine entsprechende Positionsdarstellung und Überwachung, dass man eben gewusst hat, wo steht man eben auch risikotechnisch.
Die Margin Calls und so, ne?
Genau. Also das war, und das hat sich damals eigentlich alles entwickelt und das war auch dann die Zeiten, wo sich bei uns auch eine eigene Abteilung, das war so ein bisschen das Meet Office, in dem Rahmen sich ein Riskmanagement damals herauskristallisiert hat. Ich war zu der Zeit im Produktmanagement tätig, also wir waren auch das Produktmanagement für den ganzen Retailvertrieb, Filialvertrieb, die Produktentwicklungen. Ich habe damals dort auch Derivate-Produkte mitentwickelt und mitkonstruiert. Und dann habe ich mich eben für diese neue Schiene ein bisschen entschieden und bin ins Riskmanagement gewechselt, was eben, wie gesagt, damals kein eigener Bereich war, sondern im Handelsbereich direkt angesiedelt war.
Jetzt sind viele Begriffe gefallen und ich möchte die auch noch einreihen, ganz kurz. Produktmanagement für die Bank, also für die erste. An der ÖTOP konnte man ja eigentlich keine Produkte kreieren, genau, weil die waren ja standardisiert, gemäß gewisser Pattern und so weiter. Das heißt, zusätzlich hast du für die Bank Derivate-Produkte, das waren damals auch so Optionsscheine oder so ähnliche Sachen.
Optionsscheine und das waren damals auch, wo die ersten strukturierten Anleihen,
also die Vorläufer der heutigen Zertifikate, die als Anleihen verbrieft sind.
Genau, damals waren es halt, ich sage mal, damals kamen die ersten Cash-or-Share-Anleihen auf, diese auch indexgebundenen Bonds.
Aber halt, immer eine tolle Kategorie beim Zertifikatewort, genau.
Genau, nur damals waren es halt noch keine Zertifikate, sondern sind also normale Instrumente wie Optionsscheine oder eben normale Anleihen emittiert worden. Das Thema Zertifikat im Sinne von diesen stücknotierten Produkten kam ja dann erst viel später eigentlich auf.
Okay, und das Zweite, was du genannt hast, Meet Office. Wir haben es im Vorgespräch kurz angeteasert. Ich werde dich das fragen, Front Office, Meet Office und Back Office, so eine kleine Schulung für die Hörerinnen und Hörer. Ich bin mir sicher, die werden dankbar sein, wenn wir kurz aufklären, was das bedeutet.
Auch hier eine kleine Anekdote von den Beginnzeiten. Damals gab es das Front Office, das hat eigentlich den Handel gemacht. Also dort sind die Geschäfte abgeschlossen worden.
Das heißt, der Kunde ruft an oder ordert.
Genau.
Das, okay.
Genau, das Geschäft wird gemacht, also entweder mit dem Kunden oder zwischen den Banken. Und damals gab es ja noch keine Systeme, wo die Geschäfte erfasst worden sind. Sondern damals hat man eigentlich einen Zettel gehabt.
Ticket.
Genau, ein Ticket, also im wahrsten Sinne des Wortes. Die Grünen, ich glaube, die Grünen waren für die Käufe, die Roten für die Verkäufe. Das hat der Händler eigentlich ausgefüllt und hat in sein Buch, deswegen auch der Name Handelsbuch, die Position eingetragen für seine Positionsführung. Also alle halbe Stunde oder alle Stunde ist jemand vom Mietoffice gekommen und hat die Zettel abgeholt, hat die ins Backoffice getragen und dort sind sie nachher erfasst worden. Das heißt, das Mietoffice hat eigentlich die Geschäfte erfasst und dann sind sie eben in den Abwicklungsabteilungen abgewickelt worden.
Es kann ja natürlich einen depperten Schmäh machen, war aber mehr als nur rübertragen, oder?
Das ja, auch das Eintippen dann das entsprechend. Eintippen,
das heißt, ihr habt es erfasst?
Na, ich war damals noch nicht in, aber das war der Bereich Meet Office damals.
Ja, okay.
Jetzt kam dann, also auch mit der gesamten Elektronifizierung des Handels, kamen auch die Positionsführungssysteme und die voll integrierten Handels- und Riskmanagementsysteme. Damit hat man sich dann eigentlich das händische Ausfüllen der Zettel erspart und die Geschäfte sind eigentlich gleich in den Systemen erfasst worden. Mhm. Damit war diese klassische Meet-Office-Tätigkeit von früher eigentlich obsolet. Und da hat sich eben aus dem Meet-Office eine Art Support-Abteilung für oder als Bindeglied auch zwischen Handel und Backoffice etabliert, wo eben solche Sachen wie Riskmanagement, B&L-Kalkulation, dann auch die fachliche Verantwortung der Systemadministration für die Handelssysteme entwickelt hat. Und das war da auch der Zeitraum, wo ich damals in das sogenannte Mid-Office gewechselt bin.
Ja, danke, das ist jetzt ganz plastisch natürlich. Und Backoffice wickelt dann ab mit verschiedenen Konten,
genau,
und anderen dann, Börsen und so
dort
weiter.
Dort findet dann die entsprechende Abwicklungstätigkeit statt, wo auch die Zahlung, die Verbuchung der Wertpapiere, auch die externe Lieferung veranlasst wird, die externe Zahlung, dass eben die gesamte Abwicklungskette dahinter reibungslos funktioniert. Jetzt kann mich auch noch erinnern, ganz interessant war ja damals, weil wir ja immer schneller werden heute, damals kann mich noch erinnern, sind ja alle Geschäfte einer Woche am Montag der übernächsten Woche abgewickelt und abgerechnet worden.
Mit der Valuta ordentliche Sachen gegeben.
Genau.
Und Ende der 90er sind noch zwei Sachen irgendwie stark gewesen. Zum einen, du bist nächstes Jahr 40 Jahre bei der ersten 1997 der Merger mit der Girokredit.
Ja.
Auch unglaublich viele Experten genau in deinem Bereich. Wird das damals, hast du Memory noch zu dieser Zeit, die ja dann auch die erste Group-Aktie hervorgebracht hat?
Es war damals ganz interessant, weil die Giro ja eigentlich so das Spitzeninstitut auch der Sparkassen war. Ja. Und mit diesem Merger eigentlich auch das gesamte Sparkassengeschäft viel näher zu uns in der damaligen ersten österreichischen gewandert ist. Was halt sehr spannend war, weil die erste war ja damals am Graben ansässig, auch mit den ganzen Handels- und Abwicklungsbereichen. Und die Giro ja noch am Ring ansässig war. Und es da halt einen regen Parteienverkehr gegeben hat. Und auch technisch waren wir da einige interessante Lösungen gehabt, wie das am Tagesende diverse Konten gegenseitig immer ausgeglichen werden haben müssen. Also das war eine sehr spannende Zeit, bis es dann zu der echten Zusammenführung kam, die ja dann auch an unserem damals neuen Standort in der Börsegasse vollzogen worden ist, wo auch die Handelsbereiche, Handelsabteilungen, Abwicklungsabteilungen dann eigentlich wirklich zusammengeführt worden sind, dass wir auch quasi ein einheitliches Auftreten nach außen dann gehabt haben mit einem wirklich einheitlichen Standort.
Sehr spannend. Und das Zweite ist natürlich die Geschichte, wir haben über die ÖTOP gesprochen, über die Börsekammer, die sind dann zur Wiener Börse AG zusammengegangen. Ja. Du warst eigentlich ein elektronischer Pionier in deinem Institut, wird sicher auch ein paar Memories zu dieser Zeit dann gegeben haben, oder? Als die Börse dann zur AG wurde.
Ja, wobei die Umwandlung zur AG selber, die hat es auf unsere Tätigkeiten nicht die großen Impact gehabt und Einfluss gehabt. Was für uns halt sehr interessant war, war auch die Einführung, also nach der ÖTOP kam ja dann auch die Einführung des vollelektronischen Wertpapierhandelssystems.
Genau.
Das war dann auch in der Zeit natürlich ein großer Gamechanger, wenn man es so nennen kann, wo dann eigentlich wirklich die Präsenzbörse schon langsam abgeschafft worden ist und dann eigentlich ist die Notwendigkeit der Trennung zwischen Termin- und Optionenmarkt und Kassamarkt nicht mehr notwendig war. In den Anfangsjahren darf man sich vorstellen, da hat es eine eigene ÖTOP-Gruppe gegeben, die hat eigentlich komplett nur diesen quasi Termin- und Optionenhandel gehabt und hat sich eigentlich beim Aktienhändler die Hedge-Positionen geschafft. Ja. Mit der Implementierung und Weiterverbreitung des elektronischen Handels wurden eigentlich auch diese Grenzen aufgebrochen, sodass man irgendwann nur mehr Handel, Aktien- und Wertpapierhandelsabteilungen hatte, die dann das komplette Spektrum vom Terminhandel, Termingeschäft über den Kassahandel aus einer Hand herausverwaltet haben.
Dann gehen wir weiter in der Zeitschiene. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, das war kein großes Thema, deswegen bleibe ich auch nicht lang drauf. Die IT-Umstellung Millennium, das hat mir ein bisschen geschwitzt, aber es ist alles
leider. Genau, es war eigentlich mehr oder weniger, haben wir alle gehofft, dass am 1.1.2000 die Systeme weiterlaufen. Keines einziges unserer Systeme hat ein Problem gehabt. Also ich weiß zwar nicht genau, was in den IT-Abteilungen im Vorfeld passiert ist, aber am Ende des Tages ging dieser Wechsel reibungslos vorbei, sodass ich da eigentlich keine wirklichen Erinnerungen an das ganze Thema habe.
Eine größere Geschichte war schon die Euro-Umstellung dann, ne? Auch da ein paar Worte dazu.
Also die Euro-Umstellung war natürlich ein Riesenthema, weil das natürlich auch verbunden war, erstens einmal auch mit der Befürchtung ein bisschen im Devisenhandel, naja, jetzt fällt natürlich eine große Geschäftsgrundlage weg, wenn es eigentlich nur mehr einen Euro gibt und sehr viele der Hauptwährungen in Europa nicht mehr da sind. Auf der anderen Seite war es natürlich ein großes Thema, vor allem für uns auf der Wertpapierseite, die Umstellungen der Wertpapiere gut über die Bühne zu kriegen. Da gab es natürlich wieder keine einheitliche Vorgehensweise, sondern jedes Land hat seine eigenen Prozederes und eigene Ressourcen gehabt. Jeder Emittent hat eigentlich aus einer Vielzahl an Möglichkeiten auswählen können. Man musste ja nicht einmal umstellen. So gibt es ja heute noch Schilling-Anleihen, also Anleihen, die wirklich in Schilling denominiert sind. die dahinter natürlich alles in Euro umgerechnet wird, aber die Anleihe selber hat noch immer ein nominales Inschilling. Gibt es heute noch.
Spannend, dass man, da gibt es offenbar keinen Handel und alles irgendwie irgendwo. Ne?
Genau, und das war eine spannende Zeit. Und dann im Anschluss daran gab es ja auch, alle paar Jahre ist ein neues Land dann zum Euro gekommen. Jetzt am 1.1. kommt ja zum Beispiel Bulgarien, schließt zum Euro an. Und das ist halt jetzt schon fast ein gewisses Routinethema, eine neue Währung aufzunehmen.
Und wir handeln ja seit ewig schon im Xetra-System aus Frankfurt quasi. Das war sicher auch unterstützend, dass man da mit den großen Nachbarn das ein bisschen gesynkt machen konnte, diese ganze Umstellung.
Ne? Ja, der Vorteil ist vor allem, den wir heute sehen, dass wir in einer einheitlichen Systemumgebung leben. Ja. Also auch, wir haben ja vorher die ÖTOP angesprochen. Die ÖTOP gibt es ja heute nicht mehr, weil angefangen hat es damit, dass ja sehr viele Titel dann schon auch an der Eurex, also an der deutschen Terminbörse oder Börse gehandelt werden. DTB gibt es ja in dem Fall ja auch nicht mehr.
Auch Eurex, ja.
Das heißt, es fühlt sich ja alles zusammen und im Sinne eines elektronischen Handels, da ist es ja eigentlich mehr oder weniger egal, wo das Wertpapier gelistet wird. Ich kann es ja mehr oder weniger von überall zu den gleichen Konditionen und Bedingungen in der gleichen Geschwindigkeit handeln. Also insofern ist dann die Harmonisierung, auch die systemtechnische Harmonisierung, sicher ein großer Fortschritt gewesen, wobei ja auch das Wiener Börsensystem ja auch auf dem Xetra-Handelssystem basiert. Und dass er in Europa auch dann sehr weit verbreitet worden ist. Heute kennt man es unter dem Begriff T7-Märkte, die eigentlich alle unter demselben Muster und Modell handeln.
Und schaust du jetzt heute noch hin und wieder auf die Eurex so ein bisschen aus Sentimentalität, wie es Österreich anderlings geht? Es wird ja hin und wieder was gehandelt. Im Vorjahr gab es im Herbst ein paar Umsätze, die auffällig waren.
Natürlich schaue ich mir das ab und zu an, ist aber heute in meiner jetzigen Rolle nicht mehr mein wirklich großes Thema, das zu verfolgen.
Bevor wir zu deiner jetzigen Rolle kommen, erspare ich da noch Lehman nicht. Da hat jeder, der im Bankwesen tätig ist und im inneren Circle irgendwie dieser ganzen Systematik zu tun hat, natürlich Erinnerungen. Wie war das bei dir, Willi?
Naja, ich kann mich ganz gut erinnern, weil ich war in der Woche gerade auf Urlaub.
Okay, ja. Und bist du deppert, wenn man da reinschaut? Ne?
Ja, und das war halt durchaus diese Headline dann. Und jetzt einmal in erster Linie auch so, was passiert jetzt eigentlich morgen? Ja. Und interessanterweise...
Und wie sieht deine Welt von morgen aus? Damals war es sehr kurzfristig
gedacht. Ja, aber ist ja interessanterweise, die ersten Tage ist ja gar nichts passiert eigentlich im Prinzip. Es hat sich aber dann im Lauf des, ich glaube, das war im September,
muss viel mehr passiert sein.
Und ich kann mich noch erinnern, im Lauf des Herbstes dann, also Oktober, November, wo dann wirklich der Impact da war. Ich kann mich nur erinnern, ich sage mal ein Beispiel unserer eigenen Aktie, die ja damals irgendwo so um die 60 herum notiert hat.
7 Euro zurück. Ne?
Und am Ende des Tages war es dann irgendwo unter 10 Euro.
Ja,
und ich habe mir gedacht, jetzt muss ich kaufen, weil entweder ich habe morgen keinen Job mehr, wenn wir pleite sind. Oder es geht wieder rauf.
Liebe Zuhörerinnen, der Erfinder des beide Tipps sitzt vis-à-vis, aber das war damals wirklich der Pain Trade, hat man gesagt. Gell? Entweder es geht eh alles im Bach runter, da kannst du die Aktie auch noch kaufen.
Ja.
Ne? Das haben wir bei Covid dann auch gehabt, diese Pain Trades, weil eh alles wurscht war. Und ich mache jetzt diesen großen Sprung, weil wir noch viel zu reden haben über die Ist-Zeit, ins erste Halbjahr 2020. Da kommt dann die Funktion rein, mit der ich dich auch anmoderiert habe, Head of Security Servicing and Solutions bei der Erste Group Bank. Wir haben jetzt schon viel gezeichnet von so typischen Tätigkeiten beim Beginn der Elektronik in Österreich quasi, was den Wertpapierhandel betrifft, mittlerweile viel Digitales und so weiter. In kurzen Worten, was man da macht.
Ja,
also du weißt, wie ich es meine.
Ja, in meiner früheren Rolle war ich eben, wie gesagt, in diesem, es hieß dann Business Office, dann auch Produktmanagement, aber es war im Prinzip eine Supportfunktion speziell fürs Front Office, für den Handel. Und da war ich mit meinem Team eigentlich verantwortlich für das Funktionieren des Handels, die prozesstechnische Funktionsweise des Handels, aber sehr Front Office-lastig. Aber dafür für alle Produkte. Dann gab es eigentlich eine Umstrukturierung bei uns in der Bank ich bin damals mit einem Großteil meines Teams in einen anderen Bereich mit dem Namen Banking Services gewechselt. Und habe dort eben die Funktion der Security Servicing and Solutions übernommen. Und das beschäftigt sich jetzt eigentlich mit der kompletten Wertpapierprozesskette. Also alles, was eigentlich nach der Execution also nach der Ausführung des Geschäftes passiert.
Das klingt so in martialisch, der, die Execution. Ja,
also genau, Deal Execution, also keine wirkliche. Ja. Also die Ausführung des Geschäftes und alles, was danach passiert in der Prozesskette, liegt eigentlich in der Verantwortung meines Teams. Das heißt, ich bin da eigentlich auch zuständig für die Automatisierung, Digitalisierung der Prozesskette im Wertpapiergeschäft, insbesondere auf der Post-Trade Seite.
Und da sind wir schon mega digital in diesem ganzen Umfeld jetzt mittlerweile.
Ne? Naja, vor allem, was wir schon mega digital sind, ist vor allem die Front-Office-Seite. Also ich kann mich erinnern, ich habe es vorher schon angesprochen, als ich begonnen habe, hat man händisch Tickets geschrieben. Ja. Heute können wir in Nanosekunden eine Aktie über den gesamten Erdball handeln. Das ist alles kein Problem. Das funktioniert alles mit den Leitungen, die da verlegt sind. Wo allerdings das Ganze noch hinterher hinkt, ist die gesamte Post-Trade-Seite. Mhm. Also da kommt es mir manchmal so vor, als würde man noch immer die Aktien mit dem Lastwagen von der einen Lagerstelle zur anderen führen. Also da gibt es noch einen sehr großen Bedarf zum Thema Automatisierung, Digitalisierung und auch Prozessverbesserung, die man da durchführen könnte.
Woran scheitert es? Weil es ginge ja schon, glaube ich mal. Ne?
Technisch ginge es. Ja. Im Moment haben wir allerdings insbesondere in Europa noch immer eine historisch gewachsene, weit verbreitete Struktur, die, so ehrlich muss man sein, auch vielen Leuten viel Geld bringt, sodass eine Änderung hier durch Umstände notwendig gemacht werden muss. Lass es mich so formulieren. Also was wir jetzt sehen ist, ich habe es vorher angesprochen, in den 80er Jahren hatten wir Valuta 1,5 Wochen. Mhm. Dann irgendwann ist man einmal auf 5 Tage gekommen, dann gab es die Valuta, also Valuta ist die, wann wird ein Wertpapiergeschäft erfüllt, geliefert und gezahlt. Dann ging man auf 3 Tage runter, dann ging man auf 2 Tage runter. Und ganz aktuell laufen weltweit die Projekte, also Amerika war letztes Jahr dran. In Europa haben wir aktuell ein Projekt laufen, das eben diese Valuta auf T+1 verschnellert sein soll.
Ich möchte dir jetzt, und ich muss dir sicher den Kurt Kerschbaum nicht vorstellen, weil ich davon ausgehe, dass du mit dem sehr viel zu tun hast, ÖKP, CSD. Mit ihm habe ich über die Thematik gesprochen, T+1, und ich werde die Folge mit dem Kurt auch verlinken. Mhm. Da sehe ich viele Parallelen. Ja. Ich denke, ihr habt es miteinander zu tun.
Oder? Auf alle Fälle. Also mit Kurt haben wir auch schon einige Projekte, also eher auf ÖKP-Seite wie auf unserer Seite. Wenn wir vielleicht nachher noch ein paar Worte verlieren durch den Emissionsprozess, den wir ja schon sehr stark digitalisiert haben in Österreich. Aber zum Thema T+1 nochmal zurückkommend, da müssen wir auf alle Fälle, also in der gesamten Prozessqualität, viel besser und viel schneller werden. Also nicht nur bei uns in der Bank, sondern auch, was die gesamte europäische Infrastruktur betrifft. Wir haben heute noch immer sehr viele Settlement-Probleme, Settlement-Fehler. Also wir haben ja seit ein paar Jahren die Regulierung mit dem Namen CSDR, das ist die Central Securities Depository Regulation, die sich auch mit der Settlement-Disziplin beschäftigt. Also es gibt jetzt seit ein paar Jahren ein Penalty-Regime, das bei Settlement-Verzug eben Strafzahlungen passieren im Prinzip.
Corner 11, ne? So, nein, um die Kunden, genau.
Aber da merkt man schon, also auch in der heutigen Phase, in der heutigen Regime, dass es doch noch einige Probleme gibt, die es da ganz einfach zu lösen gibt. Und wir sehen auch, dass sich jetzt schon, also heute in der europäischen Infrastruktur schon einiges bewegt, was im Hinblick auf eben diese T+1-Umstellung, die im Herbst 2027 kommen soll, hinbewegen muss.
Passt da irgendwie ein junges Posting von dir auf LinkedIn dazu, wo du schreibst, Erste Group is now member of DAAA, Digital Assets Association Austria, erlacht?
Ja und nein. Sagen wir es mal so, die Digitalisierung des ganzen Wertpapiergeschäftes, ich meine, wenn man heute über Digital Assets spricht, dann ist sehr häufig das Wort Krypto und Blockchain und wie auch immer. Das ist das, was den ersten einfällt. Ja. Mir liegt ein sehr großer Wert darauf, auch zu sagen, Digital Assets und Digitalisierung des Wertpapiergeschäftes ist nicht unbedingt eine Frage der Technologie. Du hast vorher den ÖKB und den Kurt Kerschbaum erwähnt. Also wir hatten ja vor, glaube ich, 2 Jahren ist es jetzt her, ein schönes Projekt mit der ÖKB, die sogenannte Issuer-Plattform.
Genau.
Das ist eben die Plattform, wie wir in Österreich heute Anleihen emittieren. Das ist ein voll elektronischer Prozess. Es gibt in Österreich keine physischen Urkunden mehr, die irgendwo in einem Tresor lagern, sondern der gesamte Emissionsprozess läuft nur mehr auf einem digitalen Weg ab. Das heißt, bei uns wird eigentlich mehr oder weniger, wenn jemand etwas emittieren will, gibt er die Eckdaten der Emission in das entsprechende System ein und der Prozess dahinter bis zur Generierung der digitalen Urkunde bei der ÖKB läuft komplett papierlos und eigentlich digital ab. Und für mich gehört so etwas auch zum Bereich Digital Assets und klar, nicht nur das, was man heute zwangsläufig unter dem Begriff Digital Assets im Sinne von Krypto und Blockchain etc. versteht.
Also wenn dein Arbeitgeber, die erste Group Bank, eine Anleihe begibt, dann ist die digital.
Wenn wir heute eine normale Anleihe begeben, die ins Retail verkauft wird, dann gibt es hier keine physische Urkunde mehr, dann ist die eigentlich schon vollkommen digital. Hat aber mit Blockchain und Krypto jetzt nichts zu tun, aber ist schon ein vollkommen digitales Wertpapier, wenn man es so sehen möchte.
Ich glaube, der Kurt hat mal gesagt, eine der wenigen Ausnahmen im Bondbereich ist noch die österreichische Bundesanleihe, weil es da irgendwelche Sondersachen und noch irgendwie geben muss, keine Ahnung. Das möchte ich da jetzt auch nicht weiterreiten. Also das sind da die ganz...
Aber es ist auch ein interessantes Thema, weil wie T+1 das hineinspielt. Ja. Also es wird bei T+1 sicher auch noch technologische Entwicklungen geben. In was für eine Richtung die gehen, wissen wir heute noch nicht. Vielleicht findet dort die Technologie Blockchain auch eine Anwendung. Aber das muss nicht sein. Also wird sicher eine spannende Zeit, die nächsten 1, 2, 3 Jahre, in was für eine Richtung sich die Welt entwickelt. Mhm. Also gerade mit der ÖKB haben wir sehr interessante Projekte auch laufen. Es war ja auch jetzt erst vor kurzem, hat ja sogar die EZB ein Projekt gehabt, die sogenannten Trials and Experiments, wo die ÖKB auch oder die ÖNB beteiligt war, wo es darum ging, auszutesten, inwiefern ein Wholesale Digital Euro interessant ist und wie auch die Verknüpfung von diversen schon existierenden Plattformen, Blockchain-Plattformen zu einem normalen Zahlungsverkehrssystem funktionieren kann. Also da gibt es im Moment sehr interessante Entwicklungen, die Digitalisierung sicher vorantreiben werden.
T+1 in Amerika, hast du gesagt, läuft schon.
Läuft schon, ja.
Was macht das mit Marktanteilen? Habt ihr darüber gespechtelt ein bisschen? Gibt es da was Verschiebungen bei Big Assets betrifft, weil die T+1 können und wir noch nicht
in Europa? Nein, hat es eigentlich nicht, aber in Amerika haben sie es ein bisschen einfacher gehabt, weil sie nicht so eine verteilte Infrastruktur hatten. Okay. Also in Amerika gibt es eigentlich einen Zentralabwickler, wo eigentlich alles drüber läuft im Prinzip und nicht so wie in Europa, wo ich verschiedene CSDs habe, Lagerstellen habe, ich habe Euroclear, ich habe Euroclear, ich habe die lokalen Lagerstellen der einzelnen Börsen. Also in Europa ist es ja so, dass ich ein Wertpapier, also nehmen wir als Beispiel die erste Group-Aktie, wenn ich sie heute, ist dasselbe Wertpapier, wenn ich sie heute in Rumänien an der Bukarester Börse kaufe und in Wien verkaufen will, muss ich einen Lieferprozess starten. Das heißt, ich muss das Wertpapier transferieren, obwohl das eigentlich keine physische Urkunde mehr transferiert wird, aber trotzdem habe ich einen Lieferprozess dahinter. Das sind halt europäische Eigenheiten, die durch die Infrastruktur, die durch die vielen nationalen Infrastrukturen gegeben sind, wo man sicher die ein oder andere Entwicklung sehen wird.
Ich habe bei anderen Wertpapieren, nicht bei eurem, aber bei einem österreichischen Wertpapier namens Varimbex einmal, das konnte man nicht arbitrieren an verschiedenen Märkten, weil die Lieferbarkeit einfach so ein Hammer war. Ne?
Ja.
Leihe, läuft das auch über dich, die Wertpapierleihe?
Wertpapierleihe ist auch großes eines Thema auch unserer Produkte. Ja, es ist insofern ein Thema, weil speziell auch mit der Umstellung T+1, das natürlich auch einen sehr großen Einfluss auf die Leihgeschäfte haben wird. Du musst dir halt vorstellen, die Asset Manager sind halt die großen Verleiher und die müssen halt gewährleisten, dass wenn immer sie ein Wertpapier verkaufen möchten, dass es verfügbar ist.
Ja.
Also heute funktioniert das so, Wertpapier ist verliehen, Wertpapier soll verkauft werden, die Transaktion kann gemacht werden, die Leihe wird gekündigt, wird mit T+1 zurückgeführt und kann problemlos mit T+2 gesettelt werden. Wenn wir T+1 haben, muss sich der Prozess eigentlich auf denselben Tag verkürzen.
Klar.
Das, da gibt es durchaus einige
Themen. Da kommt einiges
Themen
auf uns zu. Ja. Ist die Leihe in Österreich eigentlich ein großes Thema, jetzt ohne Namen, oder gibt es da Leute, die das massiv nutzen?
Es ist ein großes Thema, vor allem im Market-Making-Sektor. Mhm. Weil die Leihe ist natürlich ein unabdingbares Instrument, das wir als Bank brauchen, um unsere Produkte emittieren zu können. Ich habe nur Zertifikate, du hast es angesprochen. Ja. Ich kann natürlich Zertifikate nur dann ordentlich handeln und hedgen, wenn ich auch eine entsprechende Leihmöglichkeit dahinter habe. Also insofern, ja, ist das Ganze ein großes Thema.
Wunderbar. Haben wir das auch besprochen? Und Collaterals würde ich auch noch gern reinbringen. Auch bei dir nämlich.
Nein, Collateral Management ist nicht mein Thema.
Ist nicht dein Thema, hätte ich jetzt vermutet.
Nein, Collateral Management ist bei uns angesiedelt direkt, also im Rahmen unseres Geldhandels ist es angesiedelt, das Collateral Management. Dort findet dann eigentlich auch das bilaterale Collateral Management, der Collateral Transfer statt für die einzelnen Sachen. Also es kommt dann zu uns, wenn es darum geht, Wertpapiere, die als Collateral dienen, entsprechend zu liefern, von einer Stelle zur anderen. Aber das eigentliche Collateral Management selber ist nicht bei mir angesiedelt.
Und um nochmal den Kurt Kerschbaum fürs Verständnis und seine ÖKP-CSD reinzubringen, es geht um die Transaktionen, die in Österreich quasi gemacht werden, aber nicht für eure Töchterfirmen im Ausland von der Erste Group, das sind eigenständige Banken und die wickeln lokal ab, das meiste nehme ich an.
Ja, aber wobei, das hat jetzt nur mit der ÖKP nur sehr bedingt zu tun, ja. Weil es hängt immer davon ab, wo wird das Geschäft gemacht im Prinzip. Also wenn wir heute ein Geschäft machen.
Welcher Börse, ne?
Genau, für die, wenn ein Kunde, nehmen wir einer Tochter von uns, eine Order gibt für eine Aktie an der Wiener Börse, dann ist da auch natürlich die ÖKP drinnen. Was wir allerdings bei uns in unserer Gruppe haben, ist, dass das eigenständige Banken sind, wo wir zwar eine Divisionalisierung im Front-Office-Bereich haben, aber auf der Post-Trade-Seite die lokalen Geschäfte auch lokal abgewickelt werden. Da haben wir keine, ich sage mal, Übergreifungen und auch systemtechnisch sind wir da eigentlich weiter, also sind die Banken eigenständig weiter unterwegs.
Und über dich nehme ich mal an, läuft auch das Netting der Positionen, die dann an die ÖKP-CSD übermittelt werden für die Erste Group.
Naja, all das läuft natürlich im Rahmen der Abwicklungseinheiten über die Abteilung, wo wir auch angesiedelt sind im Prinzip. Das heißt, dort läuft natürlich alles im Sinne von, das Geschäft wird gemacht, dahinter gibt es ein Netting entsprechend und passiert auch bei uns in der Abteilung, diese Kommunikation mit den entsprechenden Central Counterparties und CSDs.
Bist du deppert, 36 Minuten sprechen wir schon. Ich könnte noch ewig weitersprechen. Ich muss jetzt schon langsam, leider, weil es so packend ist und ich da nie auf die Zeit schaue. Season Presenter ist die Sparkasse Steiermark zum 200. Geburtstag. Sparkassensektor, ich denke, da läuft auch einiges über dich. Das möchte ich dich noch fragen, über deine Abteilung natürlich.
Ja, also wir arbeiten sehr intensiv und sehr eng mit den Sparkassen zusammen. Nachdem wir, also quasi in Österreich, eine komplett einheitliche Systeminfrastruktur haben und wir als Erste Group auch eine Servicierung für die Sparkassen, vor allem im Post-Trade-Bereich, anbieten. Das heißt, wir servicieren von Wien alle Sparkassen in diesem Bereich. Also da haben wir sehr intensiven Kontakt zu den Kollegen in den Sparkassen und auch einen, muss man ganz offen sagen, sehr konstruktiven Kontakt, funktioniert eigentlich einwandfreie Zusammenarbeit. Ja,
die Mutter aller Synergien kann man quasi sagen. Auch und EAM, nehme ich an, wird ähnlich sein, oder?
Ja, die erste Asset Management. Die EAM auch, weil für die EAM ja wir auch die Depotbankfunktion übernommen haben. Das liegt auch bei uns in der Abteilung, jetzt nicht bei meiner Gruppe, aber bei uns in der Abteilung. Also auch da natürlich die Kooperation und eine sehr enge Zusammenarbeit auch immer stattfindet.
Letzte Frage zum Job. Was ist das, was diesen Job, den wir jetzt wirklich, glaube ich, massiv skizziert haben, in vielen Facetten für dich so spannend macht? Nach so vielen Jahren.
Ist eine gute Frage. Wenn du mich fragst, mich hat eigentlich immer nur das gesamte Kapitalmarktgeschäft, Treasury-Geschäft. Also ich habe sehr viele Rollen ausgeübt in diesem Bereich, habe die gesamte Prozesskette durchlaufen. Ich habe einfach dieses Geschäftsfeld immer extrem spannend empfunden und habe auch es so spannend empfunden, was sich da laufend Neues tut. Es war eigentlich, ich kann mich an kein Jahr erinnern, wo es nicht irgendeine Neuerung gegeben hat, wo es nicht neue Produkte gegeben hat, neue Technologien.
Neue Regulatorik.
Ja, die letzten Jahre waren insbesondere sehr spannend, vor allem seit 2018. Also da haben wir jahrelang dann nur für die Regulatorik gearbeitet, das Gesamte zu implementieren. Ich sage nur MiFID, MiFIR, PRIPS, wie sie alle heißen. Waren auch spannende Zeiten, wenn wir auch gewünscht hätten, dass wir sehr viel der Zeit möglicherweise anders genutzt hätten, aber es hat dann auch sein müssen.
Absolut. Und was geht sich für dich dann außerhalb deiner Dienstzeit noch an Hobbys aus? Das frage ich meine Gäste auch gern.
Ja, also ich habe eigentlich zwei große Hobbys. Das eine ist das Radfahren, wobei ich mich eher auf den Mountainbike schwinge, auch ein bisschen Rennrad fahre am Mountainbike. Schön. Und sehr viel unter Wasser unterwegs bin und den Tauchsport sehr intensiv fröne, wow. Sagen wir es mal so weit.
So sportlich tauchen, so richtig? Oder einfach so unter Wasser gehen? Oder
naja, ich gehe schon relativ tief unter Wasser.
Ja, das ist spannend. Na, das habe ich zum Beispiel nicht gewusst. Ja. Lieber Willi, ich spiele meine Abspannmusik. Also ich glaube, man hat es eh gehört von meiner Tonalität und so. Ich hätte noch tausende Fragen gehabt. Vielleicht machen wir mal eine Spezialfolge noch dazu. An euch da draußen ein deep dive in viele Themen, was den Wertpapier Bereich in Österreich betrifft und auch ein bisschen historische Facetten von den Early Steps. Danke fürs Reinhören und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Ja, und wie sieht meine Welt von morgen aus?
Das kommt ja noch, du sollst also, jetzt mal Tschüss sagen.
Sag mal Tschüss, lass uns laufen. Ja, ich sage danke, lieber Christian. Es war sehr lustig mit dir und sehr spannend mit dir, wieder mal die gesamte Karriereschiene Revue passieren zu lassen.
Ja, viele Punkte habe ich längst vergessen gehabt. War eine wunderbare Revue. Wir verabschieden uns mal bei den Hörerinnen und die Frage, die du jetzt vorgelesen hast, die kommt jetzt gleich tatsächlich. Ja, und wie sieht nun deine Welt von morgen aus?
Die Welt von morgen sieht noch viel automatisierter und digitaler aus als heute, insbesondere auf der Seite nach dem Geschäftsabschluss, wo wir noch etliches vor uns haben. Und es wird sicher eine spannende Zeit auch nach meiner aktiven beruflichen Karriere bleiben.